Good News for You. Redaktionsgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Redaktionsgeflüsters. Ich bin Chrissy und ich sitze hier wie immer mit Gerda. Hallo Gerda.
Hallo Chrissy, schön, dass du wieder da bist. Du warst ja eine ganze Zeit lang unterwegs.
Ja, ich freue mich auch, dass ich endlich wieder hier sein kann im Studio mit dir.
Ja, ich freue mich auch sehr und wir haben heute ein ganz schön straffes Programm. Mhm. Heute geht es nämlich um einen ganz besonderen Selbstversuch in Sachen Good News. Es geht um heilsame Kunst und um Delfine. Mhm. Es geht um ein indisches Hilfsprojekt, zu dem du ganz viel sagen kannst. Es geht ums Aufräumen und um Selbstliebe.
Wow, okay, das ist echt viel.
Ja, ja. Bevor wir starten, wie immer die Frage, was ist deine Good News für heute, deine persönliche?
Ja, meine ganz persönliche Good News ist, dass ich jetzt hier wieder mit dir sitzen darf, Gerda. Doch, ja, ja, es hat mir wirklich gefehlt. Also für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich war die letzten 2 Male, glaube ich, nicht dabei, weil ich unterwegs war. 3 Male sogar, bekomme ich jetzt hier gerade gezeigt. Also ich war 3 Mal nicht dabei, ich war krank und dann war ich auf Reisen, was natürlich sehr schön ist und sehr schön war. Aber ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ja, und was ist deine Good News heute?
Meine Good News ist die Kati, meine Physiotherapeutin, bei der ich heute war. Deshalb sitze ich auch so gerade hier.
Ja, Gerda, Streberin.
Es war wirklich so, dass ich echt zwischen meinem Ohr, meiner Schulter nicht mal noch ein Telefon reinklemmen konnte, weil alles komplett verspannt war. Und die Kati hat eben das Qi wieder zum Fließen gebracht. Das hat die ganz toll gemacht. War auch ein bisschen schmerzhaft, weil die hat am Ende noch so eine Fußzonenreflexmassage gemacht. Und zwar nach Art der Schwester Jubilata, hast du von der schon mal gehört?
Ja, die kenne ich, die knackt doch so irgendwelche Knochen auch auf, oder?
Ja, irgend sowas, so, also so schlimm war es nicht, genau, so ein Holzstäbchen war dann noch involviert und das ging dann richtig so. Aber sie hat gesagt, das löst sämtliche Spannungen und deshalb geht es mir jetzt wieder
toll.
Gut.
Vielleicht sollte ich da auch mal hingehen, weil ich habe irgendwie heute auch so ein bisschen verspannte Schultern, naja.
Ja, ja? Also die Kati kann ich dir empfehlen.
Okay, alles klar.
Ja, los geht's mit einem Beitrag vom Florian über eine Delfintherapie. Das kennt man ja. Man fährt irgendwo hin, wo es Delfine gibt, geht ins Wasser und genau, lässt sich dann von den Delfinen bespielen. Aber diese Delfintherapie, glaube ich, ist anders.
Ja, genau. Es ist eine ganz besondere Delfintherapie. Man sagt über das Schwimmen mit Delfinen, dass das emotional bereichernd und beruhigend wirkt. Also das ist besonders für Menschen mit psychischen Belastungen oder psychischen Störungen, auch mit Menschen mit Autismus profitieren davon, von dieser Delfintherapie. Und naja, so eine Delfintherapie kann man natürlich nur da machen, wo es Delfine gibt. Das ist für viele Menschen ganz weit weg und das involviert Flüge, viel Aufwand, viel Geld und so weiter.
Vor allem,
nicht zuletzt CO2-Ausstoß.
Und wenn man körperlich beeinträchtigt ist, ist es noch komplizierter, oder? Wenn man dann irgendwie im Rollstuhl unterwegs ist. Ja.
Genau. Und dann gibt es jemanden, und zwar den Markus Strobel. Das ist so ein ganz findiger Mensch. Der hat ein Start-up gegründet. Das heißt, so geht wow.
Okay.
Ja, und in diesem Start-up haben sie ein Delfin-Hologramm erstellt, was sozusagen dass einem das Gefühl gibt, dass man einen echten Delfin sieht und man kann sogar ihn berühren, obwohl es ein Hologramm ist, also man berührt den nicht. Man hat aber das Gefühl, dass man den berührt. Und das wird eingesetzt eben für Menschen, die Autismus haben, für Menschen mit Demenz, mit psychischen Erkrankungen. Das gibt's noch gar nicht lange. Also die haben im Oktober 2023 begonnen, dieses Modell zu bauen. Und zwar waren da Meeresbiologen beteiligt, 3D-Designer, ITler, alle möglichen Leute, die sich mit sowas auskennen. Unter anderem auch die Profis von Findet Nemo.
Von ehrlich? Oh nein!
Genau, und die haben dazu beigetragen, dass dieses Hologramm von einem Delfin besonders echt ist und dass die Menschen, die mit diesem Hologramm-Delfin in Kontakt kommen, wirklich das Gefühl haben, sie haben einen echten Delfin vor sich.
Also das heißt, ich liege vielleicht jetzt, wenn ich krank bin im Bett und habe eine VR-Brille auf und
Kopfhörer, läuft,
oder?
Genau, über eine VR-Brille.
Und dann
siehst du den Delfin, du hörst auch die Geräusche, diese typischen und was auch immer Delfine da so machen. Genau. Und und tatsächlich auch die Tatsache, dass du diesen Delfin anfasst, also oder das Gefühl hast, du fasst ihn an, das löst schon Glücksgefühle aus und sorgt für Stressabbau.
Mhm.
Ja. Genau, und die sind jetzt gerade dabei, das richtig groß aufzuziehen, dass sie auch mit Krankenkassen ins Gespräch kommen, dass man sozusagen das benutzen kann für Psychotherapeuten und für andere Therapeuten, dass sie eben ihre PatientInnen damit ja behandeln können.
Also das heißt, in Zukunft können noch viel, viel mehr Menschen das ausprobieren, ohne wirklich wegfahren zu müssen.
Richtig,
auch Menschen, die körperlich gar nicht dazu imstande wären, jetzt irgendwie eine Delfintherapie zu machen.
Genau.
Das ist ja echt eine tolle Idee. Wow, dann wünschen wir ihm ganz viel Glück.
Ja.
Dem Startup-Unternehmen und dem Markus Strobel, dass das gut
viel
angenommen
Erfolg weiterhin.
Wird.
Und ja, schaut gerne mal vorbei auf der Seite. Ja, Gerda, und weil wir gerade übers Heilen gesprochen haben, möchte ich gleich überleiten zu unserer nächsten Good News. Da hast du nämlich diesen Monat einen Beitrag drüber geschrieben. Und da geht es um Kunst, wie heilsam Kunst ist. Das war anlässlich des Internationalen Museumstags. Und ja, da gab es eine Studie, da haben Forschende herausgefunden oder erforscht, wie die Betrachtung von Kunst auf die Psyche von Menschen wirkt.
Genau, also ich habe mir eben angeschaut, Internationaler Museumstag, da gab es ja viele Aktionen, aber mich hat dann nochmal mehr interessiert, was macht denn Kunst eigentlich mit den Betrachtenden? Mhm. Und dann bin ich eben auf diese Studie aufmerksam geworden. Eigentlich waren es 38 Einzelstudien und in diesen Studien sind circa 7000 Teilnehmende eben befragt worden, wie es ihnen geht, wenn sie ins Museum gehen. Also das, wie gesagt, das waren ganz unterschiedliche Studien. Federführend verantwortlich war eine Forscherin, die heißt Mackenzie D. Trapp und die arbeitet für die Universität Wien und auch für eine Universität in Nijmegen in den Niederlanden. Mhm. Und genau, die hat einfach diese Frage auch ganz brennend interessiert und die hat unter anderem herausgefunden, dass Kunst zwar ganz oft in Verbindung gebracht wird mit Luxus, also Bilder, die wahnsinnig teuer sind, wenn man die jetzt im Museum zum Beispiel anschaut, aber dass eben die Betrachtung dieser Kunst, selbst wenn man sich die niemals leisten könnte, Wohlbefinden auslöst.
Mhm.
Und die haben dann eben versucht, irgendwie zu schauen, was macht es denn im Körper und welche Bereiche spricht es denn an? Und sie haben da so unterschiedliche eben Bereiche herausgefunden. Also zum einen wird das Erleben von Freude gestärkt. Kannst ja vielleicht selber, wenn du ins Museum gehst und ein tolles Bild oder Kunstwerk betrachtest.
Also es kommt auf das Kunstwerk an, würde ich sagen. Ja. Also es gibt auch verstörende Kunstwerke, die lösen dann vielleicht nicht so viel.
Genau, aber die führen dann dazu, dass man sich damit auseinandersetzt und reflektiert. Also das ist auch was Kunst macht.
Okay.
Das fördert deine Fähigkeit eben zur Reflexion.
Ah ja, okay.
Also insofern, genau, hilft es auch, dass du einfach besser mit dem Leben umgehst. Du bekommst ein besseres Gefühl für die Sinnhaftigkeit des Lebens, haben sie noch rausgefunden. Die Resilienz wird gestärkt und du fühlst dich weniger isoliert, weil man in einem Museum halt auch zusammenkommt mit anderen Menschen und dann nicht so alleine ist. Und gerade wenn man vielleicht an Angeboten teilnimmt, wenn man an einer Führung teilnimmt oder es gibt ja ganz oft auch pädagogische Angebote für Kinder zum Beispiel.
Mhm.
Und das alles hilft eben und führt dazu, dass Kunst das psychische Wohlbefinden steigert.
Ja, also noch ein Grund mehr, ins Museum zu gehen. Gerda, wann warst du das letzte Mal im Museum?
Wann war ich das letzte Mal im Museum? Das ist eine Frage, die überrascht mich total. Also ich kann dir sagen, welches Bild mich total geflasht hat. Das habe ich auch immer im Beitrag geschrieben. In den 90er Jahren habe ich die Seerosen von Monet gesehen in Berlin. Aha. Und das war echt so ein meterlanges Gemälde, das so quer in diesem Museumsraum hing. Und ich stand da davor und wusste vorher von dem nicht so viel. Den Namen kannte ich natürlich. Und das hat mich ganz nachhaltig beeindruckt. So beeindruckt, dass ich 30 Jahre später immer noch darüber spreche.
Ja, Wahnsinn. So soll das sein, ja. Also auf ins Museum.
Ja, von der Kunst sagt man ja oft oder fragt man oft, ist das Kunst oder kann das weg? Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar ist im September der World Cleanup Day.
Ja.
Und der wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Da hast du drüber einen Beitrag geschrieben.
Beziehungsweise der wurde von den Vereinten Nationen jetzt anerkannt und es läuft quasi unter dem
dieser
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, sag ich mal. Das
heißt,
es gibt dem Ganzen noch einen größeren Rahmen. Mhm. Das ist eigentlich eine Bottom-up-Bürgerbewegung. Also die hat wirklich gestartet in kleinem Maßstab in Estland 2008, also in einem super kleinen Land, wo man auch sagen könnte, ist ja völlig unbedeutend, was die da machen.
Und die haben auch keinen Müll wahrscheinlich oder viel weniger als wir jetzt?
Ja, könnte man meinen, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls hat sich seit 2008 da einiges getan. Letztes Jahr waren beim World Cleanup Day 22,3 Millionen Menschen aus 193 Ländern aktiv dabei, unseren Planeten von Müll zu befreien.
Wow, alle an einem Tag.
Ja, also okay, also der Cleanup Day ist der 20. September und mittlerweile haben sie es auf den ganzen Monat ausgeweitet. Okay. Also man kann den ganzen Monat September eigene Cleanups durchführen. Das ist so ein bisschen organisiert, dass man einfach auf die Website bei denen gehen kann und Cleanups oder Cleanup-Aktionen anmelden kann. Also du kannst zum Beispiel sagen, keine Ahnung, von meiner Firma aus, in der Gruppe, wir gehen jetzt dann an dem Tag raus und sammeln Müll in unserem Wohnviertel oder in dem Viertel, wo die Firma ansässig ist oder so. Und das trägst du dort ein. Also es geht so ein bisschen drum, um Sichtbarkeit zu zeigen, dass einfach viele Menschen dabei sind. Und tatsächlich letztes Jahr in Deutschland wurden 2 Tonnen Müll gesammelt, allein an diesem einen Tag.
Okay.
Also das ist schon, eine Hausnummer auf jeden Fall. Und der World Cleanup Day, da ist jetzt auf jeden Fall diese Website offen. Man kann Aktionen anmelden. Und es gibt ein super tolles Interview von der Katrin Diekmann. Das ist, die haben wir auch schon öfters auf unserem Portal vorgestellt.
Name kommt mir total
Happy
bekannt
People,
vor,
Happy Planet.
Ja,
genau, sie macht
genau.
einen ganz, ganz spannenden Podcast, wo sie auch immer ganz, ganz tolle Gäste hat. Und sie hat mit Daniela Schwert und Holger Holland gesprochen vom World Cleanup Day. Und die haben darüber erzählt, was denn der Cleanup Day heutzutage so bedeutet. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man einfach Müll aufsammelt auf der Straße. Das ist natürlich schon eine ganz wichtige Sache. Aber es gibt ja auch digitalen und mentalen Müll, den man so ansammelt.
Okay.
In seinem Kopf, in seinem Computer. Und diesen Tag, diesen World Cleanup Day, kann man auch dafür benutzen, um da mal ein bisschen aufzuräumen.
Das ist ja eine coole Idee. Also den kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt messen, also auf jeden Fall nicht der mentale
Mentale Müll nicht, aber der digitale Müll tatsächlich verbraucht auch CO2. Ja, weil man braucht ja diese ganzen Server, die laufen rund um die Uhr.
Genau,
und diese Folge, also bei uns auf dem Portal, kann man auch zu dieser Folge den Link einfach anklicken und die sich anhören, die ist wirklich spannend. Also da kommen nochmal ganz andere Sachen zutage oder zum Sprechen, wo man gar nicht dran denkt, ne? Was alles Müll ist.
Ja, also ein Tipp an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, räumt doch mal euer E-Mail-Postfach auf, oder?
Genau, ja.
Und
das wäre schon mal ein Anfang.
Und nicht erst am 20. September, sondern vielleicht jetzt gleich nach dieser Folge.
Wenn wir von Aufräumen sprechen, Gerda, dann kommt mir doch auch gleich der Josef Bolz in den Kopf. Diesen Monat gab es da einen tollen Beitrag auf unserem Portal. Und zwar hat dieser Josef Bolz alias Josef the Changeman auf YouTube ein tolles Selbstexperiment gezeigt, wo er 4 Wochen nur gute Nachrichten konsumiert hat. So, und jetzt interessiert wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer da draußen, was ist denn was hat es mit diesem Experiment auf sich und vor allem, was kam dabei raus?
Ja.
Willst du das verraten eigentlich?
Genau, also die Isolde hat das eben geschrieben und den Beitrag oder dieses Video habe ich mir natürlich sofort angesehen, weil ich auch wissen wollte, was passiert, wenn man 4 Wochen nur positive Nachrichten konsumiert. Und ich fand ganz witzig, vorneweg stand dann, das ist ein Feel-Good-Video. Dann habe ich mir schon mal gedacht, okay, was kommt denn jetzt? Also kommt jetzt die rosa-rote Brille? Aber es war eben gar nicht so. Also im Video erklärt Josef Bolz erstmal, was negative Nachrichten mit der Psyche machen und wieso Medien so oft negative Nachrichten bringen. Also zum einen springt einfach das menschliche Gehirn viel eher auf negative Berichte an als auf positive. Die bringen dann wiederum mehr Klickzahlen, das natürlich dann die Nachrichtenagenturen besser verkaufen können und so weiter, genau. Und er hat auch ganz viele wissenschaftliche Studien zitiert und auch Wissenschaftler, zum Beispiel die Maren Urner, über die hatte ich auch schon mal in einem Beitrag über Weltschmerz geschrieben, die einfach zu dem Thema auch forscht. Also er hat das wirklich fundiert unterlegt, das ganze Experiment.
Ja.
Genau, und du wirst jetzt natürlich wissen, was kam denn raus?
Ja, was kam raus, ja.
Genau, also er hat gesagt, in der ersten Woche war es so, dass seine Stimmung wirklich ziemlich in den Keller ging.
Aha.
Also es war, er hat es beschrieben, komisch, als kalter Entzug.
Ja.
Also wir sind so drauf gepolt auf Drama in unserem Leben, dass wir, wenn wir das nimmer haben, also wie wenn das Level,
ja,
dein Körper will dieses Level halten und dann suchst du selber aktiv danach, aber er darf ja das nicht mehr konsumieren. Also das heißt, er kann seinem Körper das gerade im Moment nicht zuführen. Und dann ist seine Stimmung erstmal in der ersten Woche ziemlich gesunken und er, glaube ich, hat das irgendwie genannt, dieses Experiment ist für den Arsch oder für die Tonne.
Oh.
Bisschen netter ausgedrückt. Aber dann in der zweiten Woche ging es schon viel, viel besser. Dann auf einmal ist seine Stimmung wirklich stetig gestiegen. In der dritten Woche hat er gesagt, war er so motiviert, dass er die ganze Zeit gedacht hat, was fange ich jetzt an? Wie kann ich die Welt verbessern? Was kann ich selber dafür tun? Also dann hat er irrsinnig viel Energie gehabt. Und in Woche 4 war es dann so, da hat er gesagt, dann kam halt so das normale Leben auch wieder rein und auch, was halt im eigenen Umfeld vielleicht auch manchmal nicht so gut läuft. Und dann hat sich's wieder so ein bisschen eingependelt. Aber es war total spannend.
Aber bedeutet das jetzt, dass wir alle nur noch gute Nachrichten konsumieren sollten? Dass wir eigentlich, das ist ja auch so eine Art Realitätsflucht dann, oder? Weil ich meine, die Welt ist, natürlich gibt's auch schlechte Nachrichten da draußen.
Ja, aber er hat es an so einem Beispiel einfach gezeigt, dass wir eben das, was schlecht läuft, viel, viel stärker wahrnehmen. Mhm. Die Welt ist gar nicht so schlecht. Er hat so verschiedene Beispiele genannt. Kinderarmut, Kindersterblichkeit, was im Laufe der Jahre, wie das abgenommen hat, aber wie das in der Wahrnehmung einfach immer so extrem präsent ist.
Ja.
Vielleicht wäre es gut, natürlich Nachrichten weiterhin anzuschauen, aber die Bewertung vielleicht irgendwie anders zu skalieren. Also einfach dem nicht so viel Raum zu geben. Ja. Ein Tipp von ihm, den fand ich auch ganz toll, der passt auch gut zu unserer Good News über Kunst ist heilsam. Also er hat dann gesagt, er hat seine Hörer und Hörerinnen und Zuschauerinnen aufgefordert, öfter mal ins Museum auch zu gehen und Kunst sich anzuschauen, weil Kunst einfach auch hilft, dass es einem besser geht.
Ja.
Das war auch eine Erkenntnis von ihm.
Okay.
Und mir ist noch eine Parallele aufgefallen zu einem Film vom Österreicher Stefan Sargmeister. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist ein ganz bekannter Grafikdesigner, weltweit unterwegs mit ganz großen Aufträgen. 2017, glaube ich, kam der Film raus, The Happy Film. Da hat er auch einen Selbstversuch gemacht und hat geschaut, was ihn glücklich macht. Also er war auf der Suche nach dem Glück. Das war so ähnlich gelagert und da hat er drei Methoden ausprobiert, jeweils 3 Monate. Einmal Meditation, einmal Therapie und einmal Medikamente. Und das war auch ziemlich krass, was der in der Zeit erfahren hat. Also so Selbstversuche, glaube ich.
Ist auf jeden Fall spannend, ja. Also schaut mal rein in das Video. Ich glaube, da ist für jeden was dabei und es ist auch gar nicht so lang. Ne? Also da muss man jetzt nicht stundenlang sich
davor
setzen.
15 Minuten, genau. Aber es ist viel Input, also es lohnt sich schon, das vielleicht 2-3 Mal anzuschauen, damit man das auch wirklich alles verarbeiten kann und begreifen kann, was er da erzählt.
Ja, und ich glaube, das Video beweist auch, das, was wir machen, ist gut und
absolut
bewirkt einiges.
Ja, Christi, du warst ja nicht nur unterwegs, um dir die Welt anzuschauen und Urlaub zu machen. Du hast auch in Indien ein Hilfsprojekt besucht, das du unterstützt hast während Corona.
Ja, also ich habe es mehr oder weniger ins Leben gerufen.
Mhm.
Damals zu Corona-Zeiten, ich weiß nicht, ob sich die Hörerinnen und Hörer daran erinnern, aber es gab da in Indien eigentlich eine große Not von Tagelöhnern, Wanderarbeitern und Menschen, die halt eher so Tagesjobs immer haben, die haben halt von heute auf morgen durch die Corona-Lockdowns nichts mehr gehabt. Und teilweise wohnen die in großen Städten wie Mumbai oder Delhi und kommen aber aus Dörfern, die weiter weg sind. Und weil sie dort halt Geld verdienen und das dann an ihre Familien schicken, funktioniert das. Aber sie konnten von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten, sind teilweise dann zu Fuß in ihre Dörfer zurückgelaufen. Also ein Unterfangen, wo man auch denkt, so, das
Tage,
ist Wahnsinn.
Ja,
weil natürlich auch keine Transporte gingen und so weiter. Und ja, und damals dachte ich mir, okay, irgendwie muss man den Menschen helfen, weil Indien ist eben auch ein Land, was mir sehr am Herzen liegt. Da war ich schon öfters, habe auch eine Zeit lang dort gelebt und habe einen guten Freund dort, Sudarshan, den ich dann fragte, ja, was denkst du denn, was man machen kann? Er war halt vor Ort. Und er hatte dann die Idee, dass man so Essenspakete packen könnte, mhm, und einfach die Leute mit Essenspaketen unterstützt, mhm, die gar nichts, ja, hatten. Mhm. Und ich habe dann so eine kleine Spendenaktion ins Leben gerufen, habe meine ganzen Freunde, Verwandten und so weiter angeschrieben. Da kamen dann auch relativ schnell Spenden rein, mhm, worüber ich mich sehr gefreut, mhm, habe. Und die habe ich dann direkt an Sudarshan weitergeleitet. Der hat dann vor Ort, mhm, alles organisiert. Also toll, er ist einkaufen gefahren, er hat die Sachen gepackt, er hat sie verteilt. Super. Irgendwann konnte er das natürlich nicht mehr alleine, mhm, machen. Mhm. Dann hat er ganz viele andere, mhm, Leute aus seinem Netzwerk gefragt. Mhm. Von anderen Seiten kamen Menschen, die gesagt haben, ich würde gern, mhm, helfen. Und in 0, nichts eigentlich war da so ein Netz aufgebaut, mhm, von, mhm, Menschen, die halt geholfen haben. Und tatsächlich habe ich dann auf Good News for You einen Beitrag geschrieben darüber. Und auch über diesen Beitrag kamen dann richtig viele Spenden, mhm, nochmal rein. Mein Freund Sudarshan hat dann den englischen Beitrag auch in seinem, mhm, Netzwerk verteilt. Okay. Mhm. Da kam dann auch nochmal Spenden, okay, rein. Am Ende waren es 20.000 Euro.
Wow.
Wirklich unglaublich. Also es war überwältigend, mhm, eigentlich. Ja.
Toll.
Und genau, und jetzt waren wir wieder da in Indien. Ich habe Sudarshan getroffen und ja, er hat mich dann damit überrascht, dass er gesagt hat, an eurem letzten Abend treffen wir uns mit allen Helfern. Also er hat diese mhm, Hilfsorganisation Metta Sangha, mhm, genannt, mhm, damals, diese Aktion. Mhm. Und ja, und er hat dann so ein Abendessen für alle organisiert. Dann kamen alle zusammen. Es waren über 15 Leute am, mhm, Ende. Und es war wirklich überwältigend, weil ich saß an diesem Tisch und diese ganzen Leute, die alle, mhm, geholfen haben, waren total dankbar, haben, mhm, mir dann Geschenke überreicht und alles. Mhm. Und für mich war es eigentlich so unangenehm, weil ich mir dachte, ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht.
Aber du hast die zusammengebracht.
Aber letztlich habe, ja, genau, letztlich habe ich die Spenden organisiert. Mhm. Also ich im Sinne von, das war halt der erste Stein, mhm, der das alles ins Rollen gebracht hat.
Mhm.
Genau, und ja, und es war einfach total schön, die alle zu sehen und mit denen zu sprechen, was sie gemacht haben. Also teilweise haben sie natürlich bedürftigen Familien geholfen, aber auch Menschen aus marginalisierten Gruppen wie Transgender, mhm, oder auch die kastenlosen Menschen, die, mhm, wurden alle unterstützt. Und ja, genau, eine Frau kam dann gleich auf mich zu und meinte, was machen wir als nächstes?
Okay.
Ja, genau, also die sind auf jeden Fall, wollen helfen, mhm, und haben mir auch ganz klar signalisiert, ohne finanzielle Hilfe, mhm, ohne finanzielle Unterstützung geht's, mhm, halt einfach, mhm, nicht. Und, mhm, das ist mir dann auch klar geworden, dass, ja, also auch wenn man nur einen kleinen Beitrag, mhm, gibt, damals waren 5 Euro ausreichend, mhm, um so ein Essenspaket für eine Familie, für eine ganze, ja, Woche zu, ja, finanzieren.
Ja.
Selbst so ein kleiner Beitrag macht so viel aus für,
ja,
Menschen.
Ja, ganz oft sitzt man da und denkt sich, ach mal, wenn ich jetzt 5 Euro spende, was, ja, passiert, ja, denn mit diesen 5, ja, Euro? Aber hier sieht man einfach, ja, dass die den Unterschied machen.
Genau.
Mhm.
Und mir ist jetzt auch wieder klar geworden, da in Indien, also das Essen ist halt einfach so günstig, wirklich.
Mhm.
Das kann man nicht vergleichen mit Deutschland.
Mhm.
Deswegen, also wirklich, auch so kleine Spenden sind ganz viel wert. Ja, und es war super toll, die einfach alle zu sehen und mal vor Ort alle kennenzulernen, ja.
Toll. Also wenn ihr nachlesen wollt, wie deine Erfahrung war in Indien und dein Wiedersehen,
genau
den Beitrag,
ja,
verlinken wir auch.
Und im Beitrag sind dann auch noch die 2 anderen Beiträge verlinkt, wo man lesen kann, wie alles begonnen hat.
Mhm. Also man kann alles wirklich rückblickend dann auch nochmal.
Genau. Es war eine ganz tolle Aktion.
Super.
Ja, Gerda, wir sind jetzt am Ende dieser, ja, Folge angelangt. Ich mag es gar nicht sagen, aber es ist leider auch das Ende von was anderem. Magst du erzählen?
Ja, also ich muss mich leider von euch allen da draußen und auch von dem Team, von dir, liebe Chrissy, und von der Isolde und vom Markus und von der Isabel und vom Flo und vom Daniel und von allen, die hinter den Kulissen auch noch tätig sind, und vom Alexander. Und vom Jonas und vom Johannes und vom Franz und unser ganzes riesiges Team. Ja, genau. Ich muss mich verabschieden, weil ich gerade ein ganz großes Projekt vor mir habe, in das ich gerade meine ganze Zeit stecken muss und das leider nicht mehr stemmen kann, für Good News was zu machen im Augenblick. Und das tut mir sehr leid und ich werde jetzt auch ein bisschen wehmütig. Weil es einfach,
ja,
immer so viel Spaß macht.
Ja. Wir werden dich vermissen, Gerda, definitiv. Also du bist so ein fester Bestandteil unseres Teams und auch so ein wertvoller Bestandteil. Du wirst uns wirklich abgehen. Aber wir können natürlich auch verstehen, dass du dieses große Buchprojekt, von dem du jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel verraten darfst, aber dass du das natürlich annimmst, das ist ja auch toll. Und wir freuen uns natürlich auch für dich und hoffen, dass wir vielleicht in Zukunft dann was von dir hören. Und ich meine, du bist ja nicht aus der Welt.
Nein, genau.
Also es kann ja immer sein, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja. Und in Regensburg sieht man sich sowieso immer. Also insofern bin ich der festen Meinung und Überzeugung, dass ja, das nicht das Ende ist.
Also es war so eine tolle Erfahrung für mich und so eine tolle Zeit. Und diesen Podcast haben ja wir beide ins Leben gerufen. Und es hat so viel Spaß gemacht, das mit dir hier auszuprobieren und hier wirklich einmal im Monat über diese Themen zu sprechen, weil es einfach nochmal so eine ganz neue Facette gegeben hat, wie man da drauf schaut und was wir beide für Meinung dazu haben. Ich finde, das war nochmal so eine andere Ebene, die wir damit aufgemacht haben. Und das hat mir total viel Freude gemacht.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als wir vor Isoldes Büro standen und auf die Idee gekommen sind, dass wir doch einen Podcast machen könnten. Und ja, und mir dann eingefallen ist, dass ich sowas eigentlich schon immer mal machen wollte. Und dann sehr, sehr froh war, dass wir so die Gelegenheit dazu hatten.
Und uns dann auch so gut irgendwie so eingegroovt haben aufeinander.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ich werde dich wirklich schmerzlich vermissen. Aber in Zukunft werdet ihr dann hier an dieser Stelle entweder Isolde hören oder vielleicht auch den Florian. Also da kommt auf jeden Fall professionelle Unterstützung auch. Florian als ehemaliger Radiomoderator und Isolde sowieso Tausendsasserin, die alles kann. Genau, ich freue mich natürlich auch darauf, aber ja.
Aber an deiner Seite bleibt ja nach wie vor der Markus, der unseren Ton ja immer so toll macht. Und der hat heute Geburtstag.
Und das stimmt.
Wir, glaube ich, singen ihm ein kleines Ständchen, oder?
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Markus. Happy Birthday to you.
Oh.
Alles Gute zum Geburtstag, lieber Markus.
Alles Liebe.
Wir hoffen, dass du uns noch lange erhalten bleibst und den Ton immer so schön machst und ja, uns so gut unterstützt mit allem.
Liebe Gerda, liebe Chrissy, vielen Dank.
Ja, dann, Gerda, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir sehen uns, wir hören uns und ihr da draußen, wir hören uns auch wieder und zwar zur 20. Ausgabe, die dann entweder mit Isolde und mir oder mit Florian und mir stattfinden wird. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, ciao.
Tschüss.